D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend zusammen.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Wir beschäftigen uns heute ganz intensiv mit einer Visitenkarte, auf der steht Leiter Innovation/Social Media.
Es wird von Journalisten ja erwartet, all das zu leisten. Doch im Alltagstrotter ist das gar nicht so einfach. Immer wieder innovativ sein. Wie geht das eigentlich? Wie macht man das? Und wie macht das die Person, die uns eben diese Visitenkarte in die Hand gedrückt hat?
Auf der Visitenkarte finden wir auch das Logo der Süddeutschen Zeitung und als Name steht drauf Dirk von Gehlen. Die Fragen von Herrn Pähler beantworten wir heute Abend. Dirk, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, guten Tag.
Guten Abend.
Dirk von Gehlen ist heute unser Gast in einer Stunde Was mit Medien?
Die erste Meinung.
Und die erste Meinung kommt heute Abend von Jan Böhmermann, der mit seiner neuen Late-Night-Show nun im großen ZDF angekommen ist. Dabei ist es ihm ziemlich egal, wenn nicht alle ZDF-Zuschauer verstehen, was Twitter und WhatsApp sind. Zitat: Den Letzten beißen die Hunde. Wir können nicht auf das schwächste Glied in der Kette Rücksicht nehmen. Das ist nun einmal die Evolution.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ich weiß ja nicht, ob man Herrn Böhmermann immer so recht geben sollte. In diesem Falle verstehe ich aber doch ziemlich, was er meint. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher, ob ausgerechnet er jetzt der Heilsbringer des ZDF ist oder ob es nicht doch ein bescheidener Versuch des Mainzer Senders ist, irgendwo im Nachtprogramm so ein bisschen was wie Jugend und Innovation vorzutäuschen. Ich würde mir wünschen, er wäre der Anfang eines evolutionären Schritts, aber ich glaube, das bleibt abzuwarten.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das persönliche Medienmagazin.
Wir haben von euch eine prima Anregung bekommen, doch mal genauer hinter die Kulissen von einigen Medienjobs zu schauen.
Denn es ist ja so, eine gewisse Vorstellung von diesen Jobs, die hat man. Aber wie sieht das eigentlich so ganz konkret in der Realität aus? Und das wollen wir mal aus erster Hand einholen, diese Informationen.
Und heute wollen wir uns gemeinsam mit euch den Job Social Media Innovation anschauen. Dirk von Gehlen leitet diesen Bereich bei der Süddeutschen Zeitung. Was man da alles machen kann, das erklärt er uns heute Abend. Guten Abend, Dirk.
Guten Abend.
Dirk, lass uns mal zunächst über ein ganz aktuelles Projekt von euch sprechen. Und das ist nämlich die SZ-Langstrecke. Darin soll es ausgewählte, wie sagt man so schön neudeutsch, Longreads der Süddeutschen Zeitung geben.
Richtig.
Die werden da extra nochmal aufbereitet bei dem Projekt als E-Book, Taschenbuch oder Magazin. Und aktuell läuft dafür eine Crowdfunding-Kampagne. Das soll, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so eine Art Marktforschung sein. Was wollt ihr da herausfinden?
Wir wollen herausfinden, ob Menschen sich für diese Longreads begeistern. Das gibt es in Amerika einen relativ großen Hype darum, dass es lange, lesenswerte, fast schon literarische Stücke gibt, die gebündelt werden von Plattformen wie Longform oder Longreads.com. Und wir haben festgestellt, dass es davon einige auch in der SZ gibt immer wieder. Und wir wollen jetzt mal ausprobieren, ob es in Deutschland Menschen gibt, die sich für diese besondere lange Leseform interessieren. Und dafür sind wir auf Startnext. Wir machen aber klassischerweise kein Crowdfunding in dem Sinne, dass wir gemeinsam mit den Lesern eine bestimmte Summe einsammeln wollen, sondern wir wollen eben offen sagen, kauft das Produkt, bevor wir es erstellen. Es erscheint am 31. März das erste Mal. Man kann es aber heute schon kaufen.
Wenn ich mir jetzt die Langstrecke mal so ansehe, da könnte man etwas überspitzt auch fragen, lange Texte einfach nochmal neu verpacken. Das soll innovativ sein?
Ich glaube, dass es nicht zwingend innovativ ist. Das ist wahr. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf, was denn innovativ ist. Das Neue daran ist, dass wir auf eine andere Art und Weise auf unsere Leser zugehen wollen und dass wir den Inhalt, der klassischerweise bisher in der Tageszeitung erschienen ist, auf eine neue Art und Weise aufbereiten wollen und der Leser vorher entscheiden kann, wie er den gerne hätte. Der Grad der Innovation ist damit sicher nicht riesig. Aber wenn man sich anschaut, wie viele deutsche Verlage bisher auf Crowdfunding-Plattformen unterwegs waren, sind wir da, glaube ich, schon eher am Anfang. Ich bin immer tue mich immer schwer, direkt am Anfang zu bewerten, ist das jetzt sehr innovativ oder wenig. Es ist auf jeden Fall ein Experiment und wir wollen etwas lernen und man kann uns dabei zuschauen.
Wenn du jetzt das nochmal betonst, dass es sei ein Experiment und du hast vorhin auch zwei, dreimal, wenn ich das richtig notiert habe, von Ausprobieren gesprochen. Heißt das denn auch quasi, das mögliche Scheitern wäre im Grunde nicht schlimm, wenn es am Ende dabei rauskommen sollte, dass das nicht funktioniert?
Ja, für Scheitern muss man rausfinden, was das dann wäre. Also beim Fußball hat man einfach weniger Tore als der Gegner, dann hat man verloren. Mhm. Bei uns ist sozusagen, das Scheitern wäre, wenn niemand das Produkt kauft. Damit haben wir schon, das haben wir schon übersprungen. Es sind bisher 250 Leute, die es, glaube ich, gekauft haben. ein Produkt, das noch nicht existiert. Jetzt kann man sagen, nur 250 Leute, aber umgekehrt von einem Produkt, das noch nicht existiert, 200 Exemplare zu verkaufen, ist schon mal ganz schön. Es wurde jetzt sogar schon eine Anzeige da drin gebucht. Das ist etwas, was mir vorher Leute gesagt haben, das wird nie passieren. Man könnte jetzt sagen, Achtung, Innovation, die vermutlich, also mindestens deutschlandweit erste Anzeige, die über eine Crowdfunding-Plattform verkauft wurde. Ich glaube, dass man so kleine Schritte machen muss und dass man bei diesen Schritten etwas lernt. Und das Besondere an Crowdfunding-Plattformen oder an einem öffentlichen Ausprobieren ist, dass Leute einem bei diesem Lernen zuschauen können. Und das ist das, was mich daran gereizt hat, dieses Projekt auszuprobieren. Nicht der Grad der Innovation, nicht ist das jetzt sozusagen was besonders Neues oder gab es das nicht irgendwie schon mal alles, sondern diesen Prozess der Entstehung transparent zu machen. Weil ich glaube, dass darin etwas liegen kann, was uns vielleicht langfristig die Frage beantwortet, wie funktioniert eigentlich Journalismus im digitalen Zeitalter? Denn an dieser Schwelle stehen wir irgendwie gerade alle. Also egal, ob wir im D-Radio Wissen Studio sitzen oder in einem Verlag arbeiten oder gerade eine Journalistenschule besuchen, die Frage ist, wie funktioniert Journalismus eigentlich in 5 oder 10 Jahren? Und ich glaube, dass wir Antworten nur finden, wenn wir mal was ausprobieren.
Ich finde das ganz spannend, weil da habt ihr verschiedene Ebenen, mit denen ihr euch beschäftigt. Nämlich einmal, das in verschiedene Formen zu gießen, ja, also mal auszudrücken oder mal per Bits und Bytes zu verschicken. Und zwar so in der Form, wie der Leser das möchte. Aber auch nochmal den Inhalt, der ja schon da ist, nochmal neu zu mischen. Und auch vielleicht nochmal in einen anderen Kontext zu setzen. Magazinisch machen, also dass ihr sozusagen unterschiedliche Themen, die in einer Periode erschienen sind, dann dort veröffentlichen werdet? Oder werdet ihr thematische Schwerpunkte setzen? Wisst ihr das schon, wie ihr das macht? Oder wird das auch ein bisschen ausprobiert, weil ihr da noch nicht so ein Gefühl für habt, was eventuell funktionieren wird?
Eher Letzteres. Wir wissen, dass wir keine Ressorts bedienen wollen, dass wir völlig unabhängig uns machen wollen von dem, was man klassischerweise im Magazinjournalismus macht, dass man einen Heftrhythmus mischt, dass kleine Geschichten und große in einem besonderen Rhythmus sich abwechseln, sondern es ist eher eine Form von, ja, fast schon Literatur. Die Gestaltung, da kann man schon erste Entwürfe im Web sehen, die wird sehr zurückgenommen sein, eher literarisch, weniger Tageszeitung-Anmutung als eher die eines Buches. Darüber hinaus wollen wir aber tatsächlich auch lernen. Vielleicht wird es irgendwann auch mal Schwerpunkte geben. Zum Start versuchen wir, ein Produkt zu machen. Ist ein blödes Wort, aber es ist sowohl das, was man klassischerweise Magazin nennt, als das, was man klassischerweise Buch nennt. Also wir machen sozusagen ein Angebot, das einzig lange Texte mischt. In einer Form, die Überraschungen in sich trägt. Also man kann ein langes Interview lesen und danach kommt eine Reportage und dann kommt vielleicht ein besonders nachdenkliches Essay. Und das Besondere ist eigentlich, dass all diese Stücke, die man da liest, über den Tag hinausreichen, dass sie einen besonderen Wert haben. Und das schönste Kriterium, was ich bisher dafür gefunden habe, ist, dass man sie vielleicht ein zweites Mal lesen möchte. Und das ist der große Unterschied zu der klassischen Meldung. Wenn man weiß, dass meine Lieblingsmannschaft hat 2-0 gewonnen, dann lese ich den Text einmal, aber den werde ich dann nicht noch ein zweites Mal lesen. Und die Texte, die wir da bündeln wollen, die sind so, dass man da was markieren möchte, was anstreichen möchte und sie vielleicht auch nochmal ganz lesen will.
Was ich ganz interessant finde, wenn wir uns jetzt mal das journalistische Crowdfunding in Deutschland anschauen, das hat ja vor allen Dingen eher bei kleineren Projekten, die von einzelnen Journalisten oder von Gruppen gekommen sind. Ein größeres Projekt war natürlich das Scout-Reporter-Projekt. Das hat ja auch im großen Rahmen geklappt. Allerdings war dort ja kein großer Verlag im Rücken. Glaubst du, dass Crowdfunding auch funktioniert, wenn ein großer Verlag im Rücken ist? Oder ticken dann die Uhren ein bisschen anders bei den Menschen, die da vielleicht mitmachen?
Genau das wollten wir jetzt gerade ausprobieren. Es gibt ganz viele Leute, die gesagt haben, das geht auf gar keinen Fall, wenn ein großer Verlag das macht. Also ich habe noch in der Woche, bevor wir dann gestartet sind auf Startnext, mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, viel Spaß, damit dir das passieren, was Zach Braff passiert ist, als er seinen Film auf Kickstarter finanziert hat, wo ein riesiger Aufregungssturm aufzog und die Leute gesagt haben, ja, was soll das denn? Du hast doch Geld, du musst uns doch hier nicht anbetteln. Er hat trotzdem 1,5 Millionen Dollar, wenn ich mich richtig erinnere, eingenommen und einen, wie ich finde, auch ziemlich guten Film gemacht. Das ist bei uns nicht passiert. Ich glaube, weil wir klargemacht haben, dass es uns um den zweiten Aspekt im Crowdfunding geht. Und das ist das, wo ich eigentlich mit dem Projekt auch hin will. Ich glaube, wir müssen neue Wege finden, wie wir begründen, warum Menschen für Journalismus bezahlen sollen. Und da kann man ganz viel lernen von Amanda Palmer, die ja sozusagen als die Crowdfunding-Pionierin schlechthin gilt. Die Sängerin der Dresden Dolls, die sozusagen als erste Crowdfunding quasi bekannt gemacht hat. Die Art und Weise, wie die mit ihrem Publikum umgeht, vielleicht kann man dafür für klassische Medien Inspiration ziehen. Und wir wollten in einem Schritt versuchen, was kann ein großes, manchmal vielleicht auch ein bisschen träges, etabliertes Medienhaus auf so einer Plattform tun. Und das Naheliegende ist, einfach vorher zu fragen, wie möchtet ihr eigentlich ein Produkt haben? Weil die Tatsache, dass wir in einem Buchladen nur fertige Bücher rumliegen haben, ist ja nicht der Tatsache geschuldet, dass die Bücher besser werden, wenn sie da rumliegen. Das ist ja kein Wein, der noch zwischen den Buchdeckeln gären muss und dann wird er noch besser, sondern das ist einzig der Tatsache geschuldet, dass wir vor der Digitalisierung es nicht anders ausliefern konnten. Und das jetzt umzudrehen, ist ein Schritt mit dieser großen Wolke Digitalisierung, die über uns allen schwebt, manche Felder mit Wasser beschenkt und andere nass regnet, umzugehen und auszuprobieren, wo man sie für sich selber nutzen kann.
Jetzt hast du gerade von der Trägheit klassischer Medienhäuser gesprochen. Welche Weichen musstet ihr denn eigentlich bei euch im Haus erstmal stellen, bis das Projekt so weit gekommen ist, dass wir es jetzt so wahrnehmen können? War das eigentlich schwer?
Es gibt von Günter Dück so einen ganz tollen Ausspruch, der auf die Frage, was die schwerste Hürde bei Innovation ist, geantwortet hat, sein eigener Kopf. Und ich könnte euch jetzt Geschichten erzählen von Menschen, die in meinem Haus, aber auch außerhalb gesagt haben, finde ich blöd oder funktioniert nicht. Aber die eigentlich spannende Geschichte für, wie geht Innovation, ist die Frage zu stellen, wie man mit seinem eigenen Kopf umgeht. Und ich selber hatte anfangs Zweifel, ob das geht. Und als ich mir aber gedacht habe, ich möchte es ausprobieren, war es dann relativ einfach, Leute zu finden, die gesagt haben, wenn du das selber mir erklären kannst, warum du glaubst, dass es funktioniert, dann bin ich auch bereit, das mit auszuprobieren. Also ich habe da ziemlich großes Glück, dass ich sehr gute Chefs habe, die eine Atmosphäre kreieren, in der man auch mal was falsch machen kann und in der man vielleicht auch mal eine blöde Idee sagen kann, ohne dass sofort alle auf einen zeigen und sagen, der hat eine blöde Idee gesagt. Und deswegen war es ein längerer Zeitraum, an dem wir jetzt daran gearbeitet haben. Das ist nicht vorgestern in unseren Köpfen entstanden. Und es hat auch ein bisschen gedauert, viele einzufangen und mitzunehmen. Aber es ist nicht so, dass ich euch jetzt die Geschichte erzählen würde, die bösen Verlagsmanager, die wollen alle nicht, sowohl bei mir im Haus als auch in anderen. Ich weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die sehr wohl wollen, die aber nicht die Atmosphäre haben, auch mal das Scheitern zu akzeptieren oder da bereit zu sein, zu sagen, ja gut, dann haben wir es ausprobiert und sind aber hingefallen.
Ich finde das spannend, da sind wir schon richtig drin in der Diskussion, was ist eigentlich Innovation und wie schafft man das auch gerade in großen Häusern. Ich finde, das vertiefen wir gleich alles, weil das total spannend ist. Dirk von Gehlen ist Leiter Innovations-Social Media bei der Süddeutschen Zeitung und heute Abend unser Gast.
DVG, das sind die Buchstaben und auch gewissermaßen die Initialen des Twitter-Accounts von unserem heutigen Gast. In seiner Twitter-Biografie, da steht digitale Notizen von Dirk von Gehlen, in Klammern Social Media, @ jetzt bei der @SZ, Klammer zu, der eine @neue Version schätzt, @Phänomene mag und @SZ_Langstrecke testet.
Dirk, da hast du aber echt einen kurzen Twitter-Namen bekommen. Da warst du früh dabei, oder?
Ja. War ich in der Tat. Das ist toll, wenn man das mit dem Ad immer so vorliest.
Ja.
Klingt es noch toller. Ich war da ganz früh dabei und das Tolle ist, ich war da dabei, weil der Print-Chefredakteur Wolfgang Krach irgendwann zu mir gesagt hat, er möchte gerne eigentlich darüber mal was lesen und er wollte wissen, wie Twitter funktioniert. Und dann hat der mich quasi motiviert, diesen Account anzulegen. Und dann habe ich einen Selbstversuch geschrieben, 2007, glaube ich, über Twitter. Und darüber bin ich in diesen Dienst reingekommen, den ich sehr, sehr schätze und sehr, sehr gerne nutze.
Es ist ehrlich gesagt mein Lieblings-Social-Media-Dienst. So.
Das würde ich voll und ganz mit einem Pfeff unterstreichen.
Ja. Aber wir sollten uns jetzt nicht so im Twitter-Slang im Radio unterhalten, weil ich meine, wir haben ja hier mehr Platz als 140 Zeichen, das sollten wir auch ausnutzen. Quasi ein Long Here ist da möglich. Und da wollen wir auch die Chance nutzen, mal ein bisschen so in deinen Alltag reinzuschauen. Aber lass uns nochmal die Diskussion über Innovation aufgreifen von gerade. Du hast ja schon gerade gesagt, so gerade wenn wir im Journalismus innovativ sein möchten, dass da ja schon ja die Haltung im eigenen Kopf wichtig ist, ja, aber auch. Mhm. dass es irgendwie Chefs geben muss, die einem das ermöglichen müssen. Ich frage mich manchmal, inwieweit denn große Organisationsformen hinderlich sein können. Also das trifft ja einen öffentlich-rechtlichen Sender genauso wie einen großen Verlag. Manchmal habe ich das Gefühl, also einige Leute, die im Netz mit innovativen Projekten um die Ecke kommen, die haben den Vorteil, dass sie einfach frei und allein unterwegs sind, auch wenn die natürlich vielleicht wirtschaftliche Herausforderungen haben, dass sie es auf einer anderen Ebene leichter haben, innovativ zu sein. Ist das tatsächlich so?
Also natürlich ist daran was Wahres dran. Umgekehrt habe ich manchmal das Gefühl, dass sozusagen der große Apparat auch gerne als Ausrede genommen wird, weil der ja so unbeweglich ist und der nichts macht und deswegen geht es halt nicht. Weil viele Leute immer sozusagen die perfekte Lösung schon wollen. Und für die perfekte Lösung braucht man natürlich das größtmögliche Rad, an dem man drehen kann. Und da muss man dann alle Leute überzeugen und dann wird es schon funktionieren. Das passiert aber nie. Also egal, welche Innovation man sich anguckt, die war immer am Anfang etwas, wo Leute gesagt haben, nee, glaube ich nicht dran oder brauche ich nicht. Und das ist immer im Kleinen begonnen worden. Also diesen Prozess, den du gerade beschreibst, dass wenn ich mich frei alleine im Netz bewege, habe ich es doch viel besser und kann ich leichter was machen. Das gilt eigentlich für jeden, der sich im Netz bewegt. Ich kann meine eigene kleine Innovation an mir selber schaffen. Und die schönsten Innovationserfahrungen, die ich mache in meinem Beruf, ist, dass wenn ich Kollegen sehe, die einen Artikel zum Beispiel anders schreiben, als sie das vorher gemacht haben, weil sie sagen, ich möchte das mal anders ausprobieren. In einer anderen Stilform, dass sie anfangen, in Bullet Points was zu schreiben, woraus sich dann vielleicht was entwickelt oder andere Formen von Aufbereitung wählen, mit Tönen experimentieren. Das mag jetzt alles noch nicht so riesig innovativ klingen, aber das ist das, was jeder jeden Tag neu denken kann. Und deswegen finde ich dieses Günter Dück-Zitat so toll, dass man sich selber innovativ behandeln muss. Weil auf den anderen zu zeigen und zu sagen, ja, der schafft es nicht, das ist immer total einfach. Aber selber etwas ausprobieren, selber, was total banal ist. Ich war letztens an der Uni und habe Journalistenstudenten erzählen sollen, wie Journalismus funktioniert. Und da habe ich gesagt, ich weiß es nicht und deswegen habe ich versucht, einen Hashtag zu starten. Und das ist eine total lehrreiche Erfahrung, mal einen Hashtag starten zu wollen, weil natürlich niemand da draußen in der Twitter-Welt darauf gewartet hat, dass ich jetzt einen Hashtag starte. Und dann postet man den ersten Tweet und denkt, ja, jetzt geht es bestimmt gleich total ab. Und 24 Stunden später denkt man das irgendwie immer noch und ist der Einzige, der zu diesem Hashtag getwittert hat. Und irgendwann funktioniert es dann doch oder es funktioniert eben nicht. Aber sowas Banales wie ein Hashtag ausprobieren ist, finde ich, extrem lehrreich, wenn man verstehen will, wie Netzwerke funktionieren. Und das kann jeder. Dafür brauche ich keinen großen Apparat hinter mir. Ich brauche kein Innovationsbudget, ich brauche kein Geld und keine Supporter, sondern ich kann das einfach ausprobieren. Und das klingt so banal, aber das ist der Zauber von Innovation, dass irgendwann sich jemand traut, einen kleinen Schritt zu gehen, weil auch die großen Innovationen damit begonnen wurden.
Vielleicht passt das ganz gut zu dem Thema, hat uns eine Frage eines Hörers und guten Bekannten, Daniel Bröckerhoff, nämlich erreicht. Über Facebook hat er uns geschrieben, frag ihn doch mal, ob es nicht nervt, immer gegen Betonwände anzurennen und der mit den guten Ideen zu sein, die dann aber fast nie umgesetzt werden. Muss man als Innovator auch eine hohe Schmerzgrenze und Leidensfähigkeit mitbringen?
Ich glaube, dass der Innovator Daniel Bröckerhoff aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier eigentlich eher über sich spricht. Nein.
Vielleicht will er Chips haben. Ich glaube, er fragt für einen Freund.
Ach so.
Das Szenario, das er beschreibt, nervt. Jeder kennt es, der von sich selber glaubt, gute Ideen zu haben und andere davon nicht überzeugen zu können. Aber der Zauber liegt halt auch darin, nicht einfach nur eine gute Idee zu haben, sondern Leute zu finden, die an diese gute Idee vielleicht auch glauben.
Und
Weil mich hinzusetzen und zu sagen, D-Radio Wissen wäre viel besser, wenn die alle mit Jetpacks auf dem Rücken moderieren würden, dann würde ich es auch sofort hören und dann wäre alles toll. Da kann ich mich natürlich schön hinsetzen und das fordern, das wird halt nicht funktionieren. Das ist Schwachsinn. Also ich glaube sozusagen, Idee haben und Idee umsetzen gehören immer auch zusammen. Und wenn man große Ideen nicht umsetzen kann, dann fängt man halt mit kleinen an.
Das ist ein guter Punkt. Und vor allen Dingen, manchmal, ich glaube, ich möchte nochmal so auf diese Kopfsache ein bisschen zurückkommen. Denn das finde ich nämlich ganz spannend, als ich mal so selbst drüber nachgedacht habe, was ist eigentlich so in bestimmten Bereichen passiert? Irgendwie, also die Gefahr, dass man selbst anfängt, sich so aus der, irgendwann wiederholt man ja immer so etwas, wie man was macht, daraus entsteht dann eine Routine. Mhm. Und dann vergisst man auch das, was man macht, zu überdenken. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man irgendwie, ich weiß nicht, wie man das lösen kann, ob ich mir alle halbe Jahr mal in den Kalender schreibe, so jetzt mal alle deine Prozesse überdenken, ob man das nicht eigentlich jetzt anders machen müsste, um dann mit kleinen Veränderungen vielleicht was Neues zu erreichen oder so. Also das habe ich so für mich so manchmal so als Innovationsbremser herausgefunden.
Sehe ich genauso. Also Routine ist natürlich einerseits total beruhigend, weil man immer so weiß, was als nächstes passiert. Umgekehrt fordert die Digitalisierung uns ja genau darin heraus, dass wir es anders denken. Ich mache euch mal ein Beispiel, wo ich finde, wo man es total klar sieht. Wir sehen alle, wie Wikipedia die Idee eines Lexikons verändert hat. Also, dass es sozusagen nicht mehr im Regal steht und eine abgeschlossene, finale Version ist, sondern dass es in Versionen vorliegt. Und wir sehen, dass tagtäglich auf Webseiten wie Artikel versioniert werden. Wir laden uns Software in unterschiedlichen Versionen runter. Aber auf die Idee zu kommen, das jetzt auch auf den Inhalt zu übertragen, den man so produziert. Also zu sagen, kann man nicht auch den Inhalt in Versionen denken? Kann ich nicht die Entstehungsgeschichte meines Artikels offenlegen? Kann ich nicht Hintergründe dazu transparent machen? Das ist eine ganz kleine Idee und jeder kann die im Prinzip selber für sich mal ausprobieren und sagen, ich schreibe jetzt hier an diesem Artikel in meinem privaten Blog, stelle ich mal was dazu online und probiere das mal aus. Das finde ich ist hoch innovativ und dafür braucht man auch keinen Riesenapparat und Rieseninnovationssummen, sondern man kann einfach sagen, das mache ich jetzt mal, weil ich das ausprobieren möchte. Vielleicht gibt es da draußen zwei Leute, die die Entstehungsgeschichte meines Artikels über den viel zitierten Kleingärtnerverein, der immer wieder ja als Beispiel auftaucht, die interessant finden, die mir irgendeine Information stecken. Vielleicht gibt es auch gar niemanden, dann habe ich aber auch was gelernt. Und wofür ich immer so ein bisschen werbe, ist, dass man gar nicht so groß über Innovationen redet und denkt, danach haben wir alle Hoverboards, sondern eigentlich sozusagen so einen naheliegenden kleinen ersten Schritt bei sich selber versucht zu gehen. Und lustigerweise sind die Projekte, über die wir jetzt sozusagen bei mir reden, alle so entstanden, dass ich einen ersten Schritt gehen wollte, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt mal Twitter ausprobieren und dann verstanden habe, wie dieser Dienst funktioniert. Und diese ersten Schritte, die muss man halt versuchen weiterzugehen und dabei ist natürlich am allerhilfsreichsten, wenn man in einer Atmosphäre arbeiten kann, wo es Menschen gibt, die auch sagen, das weiß ich nicht. Das ist nämlich der größte Innovationsbremser, dass Leute sagen, weiß ich schon. Wenn man es vorher schon weiß, dann probiert man es nämlich nicht aus. In einer Atmosphäre, wo ich sagen kann, weiß ich nicht, kann was Neues entstehen.
Und du hast ja aber auch viele Sachen erstmal so für dich unter dem Label deines Blogs, glaube ich, auch ausprobiert. Ne? Also zum Beispiel, du hast schon selbst Crowdfunding ausprobiert. Derzeit dokterst du mit einem exklusiven Newsletter rum.
Genau.
Einmal im Monat versorgst du die Leser mit digitalen Notizen. Was probierst du denn da gerade aus?
Ich habe festgestellt, dass ich selber total gerne Newsletter lese. Von Leuten, die sehr auf eine sehr persönliche Art und Weise mir in dieses völlig unterschätzte soziale Netzwerk Mail in regelmäßigen Abständen Sachen schicken. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das sowas, was ich auch kann. Weiß ich nicht, probiere ich mal. Und habe mich dann so ein bisschen informiert, was es da für Newsletter-Anbieter gibt. Ich kann leider überhaupt nicht coden, ich kann auch nicht wahnsinnig viel selber zusammenstöpseln digital, aber so ein Newsletter einzurichten kann sogar ich. Und dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich es mal. Und da kamen tatsächlich Leute, die gesagt haben, ja, da trage ich mich ein. Und das Tolle ist, jetzt werden alle, die das hören, sagen, naja, aber der hat ja auch dieses Blog und der arbeitet ja bei der SZ, klar, dass sich da Leute eintragen. Der Effekt ist nur, egal wo man arbeitet, egal was für einen Blog man hat immer das Gefühl, es ist ein bisschen wenig am Anfang irgendwie. Das ist nämlich, das ist das Besondere daran. Man feiert eine Party und lädt Leute ein und am Anfang ist es immer leer. Mhm. Es sei denn, man wohnt in dem Club, wo die Party stattfindet, aber auch dann ist es da leer, ehrlich gesagt. Und es gibt so ein ganz tolles Video im Netz von Derek Silvers über die First Follower, also die Leute, die sozusagen als Erste kommen und als Erste auf die Party kommen und dafür Stimmung sorgen, der sagt, das sind eigentlich die viel wichtigeren Leute als der die Party organisiert hat. das fühlt sich immer nach wenig an und als nach klein und nach, naja, ist ja noch nicht fertig. Aber darin steckt eigentlich das, was man dann am Ende lernt, weil diese Leute sind die, die Interesse haben und von denen kann ich lernen, was die eigentlich interessant finden. Und dafür muss man sich sozusagen selber sensibilisieren. Das finde ich alles viel spannender als die Frage zu diskutieren, ob Verlage innovationsfähig sind oder nicht. Sie sind es dann, wenn Verlagsmitarbeiter genau dieses Denken in das tägliche Geschäft reintragen und sagen, ich möchte jetzt gerne, dass wir das und das machen. Wenn das alle Praktikanten sagen, dann wird auch eine sehr starre Redaktion irgendwann sagen, komisch, alle Praktikanten, die hier waren, haben das und das gesagt. Vielleicht sollten wir da mal drüber nachdenken. Das heißt, Innovation kann immer auch sozusagen aus so dem kleinen Schneeball kommen, den man anfängt zu rollen.
Aber kann man denn trotzdem irgendwelche Mechanismen finden, die, ich sag mal, in gewissermaßen fast standardisiert dafür sorgen, dass immer wieder solche kleinen Schneebälle ins Rollen kommen? Weil ich frage mich schon, wenn man so wie du hauptberuflich Innovator auf der Visitenkarte stehen hat, dann ist man ja irgendwie auch darauf angewiesen, dass da so eine Innovationsquelle in der Ecke steht, die einfach nicht aufhört zu sprudeln, oder?
Auf der Karte steht ja Social Media Innovation und ihr habt mich auf eurer Webseite Mr. Innovation genannt, was ich schamesrot von mir weisen will. Das ist so, die Social Networks.
Ja, wir haben das ein bisschen so journalistisch bearbeitet, damit es besser klingt. Also das
weißt ja, wie es läuft.
Boulevardsender, ja. D-Radio wissen. alles gut. Ich nehme das nur sozusagen, möchte es ein bisschen zurücknehmen, weil das liegt gar nicht daran, dass ich jetzt wahnsinnig innovativ bin, sondern der Facebook-Algorithmus verändert sich so schnell, dass wir eigentlich, wenn wir in Facebook Sachen posten wollen, wir müssen dem hinterhergehen. Also wir können nicht auf Routinen vertrauen, sondern wir müssen immer wieder neu erspüren, was jetzt gerade bei Facebook funktioniert oder nicht, um so ein ganz banales, alltägliches Beispiel zu nehmen. Und deswegen ist, glaube ich, das, was man so gemeinhin Innovation nennt, einfach nur das tägliche Verfolgen dessen, wie sich der digitale Raum gerade verändert. Und da entsteht relativ viel von dem, was wir jetzt gerade sozusagen als Innovation besprochen haben, dadurch, dass man einfach sehr genau hinguckt und sagt, okay, was machen eigentlich andere und was pushen die Dienste eigentlich gerade? Also warum laufen spätestens seit der Ice Bucket Challenge auf Facebook Videos so wahnsinnig stark? Also warum drückt Facebook diese Videos in alle Timelines rein? Natürlich aus dem einfachen Grund, weil Facebook keine Lust darauf hat, dass YouTube diesen Kuchen alleine aufisst. Also Facebook möchte da sozusagen dabei sein. Und wenn man sich mit Bewegtbild auskennt, sollte man jetzt Videos wahrscheinlich einfach machen, um da Erfahrungen zu sammeln. Das sind so banale Schritte, wo selbst wenn man überhaupt keine eigene Idee jemals in seinem Leben hatte, was ich bezweifle, aber vielleicht denkt man das von sich selber. Wenn man nie eine Idee hatte, sollte man einfach nur gucken, was gerade um einen herum passiert. Und wenn man dann sieht, es regnet, vielleicht kommt irgendjemand dann auf die Idee, einen Regenschirm zu erfinden.
Oder ein Regenschirmalarm auf Twitter, aber das ist eine andere
Geschichte.
Zum
Beispiel.
Aber wo holst du dir eigentlich, also ich meine, die Alltagsbeobachtung ist ja so ein bisschen das eine, aber wenn man sich zum Beispiel deine Projekte auch wie neue Versionen anschaut oder das Buch über die Mashup-Kultur, die Diskussion, die darauf folgte, wo inspirierst du dich im Netz? Hast du da bestimmte Blogs? Hast du da bestimmte Quellen? Gibt es da irgendwelche dunklen IRC-Channels, in denen du dich da reinschwelgst? Oder ist das alles vom Zufall getrieben? Wie machst du das?
Ich folge Leuten, die kluge Sachen sagen. Und zwar auch, wenn es völlig banal irgendwie so ein der hat in einem Podcast gesagt, dass er dieses Lied mag, das mag ich auch, den folge ich jetzt mal. Und das ist sozusagen ein bisschen der organisierte Zufall, dass ich mich manchmal zwinge, Sachen anzugucken, anzuhören, von denen ich eigentlich denke, die interessieren mich nicht. Und dabei dann feststelle, hups, da steckt was ganz Interessantes drin. Dafür muss man eigentlich gar nicht viel können, außer sozusagen zuzuhören. Und das ist wahnsinnig einfach gesagt. Das muss man aber so lernen. Ich habe irgendwann in der Journalistenschule mal gehört, dass der beste Weg, Schreiben zu lernen, der sei, wahnsinnig viel zu lesen. Das halte ich für ziemlich klug. Und ja. Wenn es darum geht, Ideen zu haben, geht es, glaube ich, in erster Linie darum zu gucken, was andere so machen. Also und zwar auf der völlig obersten Ebene. So, was macht der Guardian gerade? In wahnsinnig vielen Ebenen habe ich gerade in der Sekunde, wo wir sozusagen angefangen haben zu reden, auf Instagram gesehen, dass der Guardian in seiner Instagram-Seite so Leute mit Google Glasses zum Date geschickt hat. Und das kann man jetzt auf der Seite so angucken und sagen würde, was hat das bei einer Tageszeitung zu tun? Und der erste Reflex ist immer, das zu bewerten. Und mein Reflex ist immer zu sagen, Moment, warum machen die das? Was steckt dahinter? Und ist das nicht vielleicht doch interessant? Und das ist eigentlich die wichtigste Innovationslehre, die ich noch sagen will. Nicht als Erste zu sagen, wie finde ich das, sondern es erst zu verstehen. Das war tatsächlich bei Mashup, bei dem Remix-Buch auch das Erste, dass man die digitale Kopie so im Raum stand und alle haben mir gesagt, wie sie die finden. Das interessiert die digitale Kopie aber nicht, ob Sven Regner die jetzt gut findet oder nicht, sondern die ist da. Und die Leistung besteht darin, zu verstehen, was sie verändert. Und da kann meine persönliche Meinung die sein, dass ich das gut oder schlecht finde, aber ich möchte gerne verstehen, was der Mechanismus dahinter ist.
Glaubst du eigentlich, dass viele der Medienschaffenden, die sich so tummeln, sich zu sehr aufs Schaffen konzentrieren und zu wenig aufs Zuhören, Hineinhören und Beobachten?
Also in der Tendenz würde ich ja sagen, weil wir da so konditioniert sind. Wir denken, dass der Wert eines Medienschaffenden in dem Produzieren von Inhalt liegt. Und ich habe für das Buch Eine neue Version ist verfügbar, den Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich interviewt und der hat da drin ein ganz tolles Bild geschaffen, indem er sagt, wir sind auf dem Weg vom Werkstolz hin zum Netzwerkstolz. Das ist natürlich einerseits semantisch sehr schön, aber da steckt etwas drin, was ich sehr interessant finde, dass es vielleicht in den digitalen Umfeldern gar nicht zwingend darum geht, immer das beste Werk geschaffen zu haben, sondern dass es vielleicht um den Kontext geht, um das Netzwerk, in dem etwas entsteht, um die Verbindung. Und wenn man das denkt, dann ist der Job eines Journalisten nicht immer nur der, den besten Inhalt zu produzieren, sondern vielleicht Räume zu öffnen, Menschen in Gespräche zu bringen. Also in dem, was klassischerweise ein Moderator in einer Sendung machen würde, Salons zu formen. Und da entsteht vielleicht dann auch eine Form von Inhalt, aber nicht in der klassischen Weise, wie wir das heute sehen, dass man sich hinsetzt und anfängt, einen Text zu schreiben.
Dirk von Gehlen, Leiter Innovation Social Media bei der Süddeutschen Zeitung, ist heute Abend weiter unser Gast.
Dirk, was findest du eigentlich gerade spannend im Journalismus? Vielleicht gibt es irgendwie irgendwo Experimente auf der weiten Welt, die du zuletzt gesehen hast und wo du sagst, boah, das ist total spannend, da muss ich mir mal oder muss ich mal genauer hinschauen. Also es kann ja irgendwo im Regionalen sein, es kann ja aber auch irgendwas, ein Projekt sein, was eigentlich überhaupt gar nicht so sehr mit einer traditionellen Medienmarke zu tun hat, irgendwie ein junges Projekt oder so. Fällt dir da spontan was ein?
Leider fällt mir was ein, was sozusagen weder regional noch klein ist. Ich finde, 2006 über einen Journalistenaustausch beim Guardian und spätestens seitdem gucke ich immer total gerne nach London und bin immer total inspiriert, wenn ich mir angucke, was der Guardian in ganz unterschiedlichen Ausprägungen ausprobiert.
Zum Beispiel ganz frisch mit der neuen Webseite, eine responsive Webseite.
Zum Beispiel, also ja. Eine responsive Webseite. Ich habe gerade dieses ganz kurze Beispiel erzählt, was machen die mit Instagram und Google Glasses. Aber in dem großen Umfeld, die haben gerade ein Gebäude umgebaut, das sozusagen eine große Bühne ist, direkt neben der Redaktion, wo sie so Veranstaltungen abhalten. Direkt neben der Redaktion und man kann quasi Guardian-Mitglied werden und kauft Zugang zu diesen Veranstaltungen und kann sozusagen fast zu dem Preis, zu dem man in Deutschland ein Zeitungsabo abschließt, kann man dort an Veranstaltungen teilnehmen und kauft sozusagen nicht den Inhalt, sondern kauft den Zugang zu den Metadaten um den Inhalt drumherum, um das, was man da erleben kann. Ein bisschen ist das was, und das finde ich bei den Krautreportern extrem spannend, die setzen das so ähnlich um. Da steckt was drin, was ich gerade versucht habe, mit dem Netzwerkstolz zu beschreiben. Das macht es so einfach, was die Innovation angeht. Man muss gar nicht in die Randbereiche gucken und sagen, da gibt es irgendwo im tiefsten Missouri in Amerika ein ganz tolles kleines Projekt, das nur totale Indie-Experten kennen, sondern der Guardian ist so ein bisschen wie Bayern München, wenn man sich für Fußball interessiert. Also man kommt quasi nicht dran vorbei, da hinzugucken. Und da kann man schon so viel sich abgucken und dann einfach gucken, was andere Leute machen. Also was die so auf ihren Weblogs ausprobieren, was die twittern, warum die Instagram benutzen oder nicht benutzen, so, das finde ich extrem inspirierend. Und das Wichtige dabei ist, ich habe es gerade schon mal ganz kurz gesagt, als Erstes die Frage unterdrücken, wie finde ich das? Das ist, glaube ich, der allerwichtigste Ratschlag. Interessiert niemanden, wie du das findest. Versuche zu verstehen, wie das geht, und dann kannst du immer noch die Welt mit deiner Meinung beglücken.
Ist das denn auch schon ein Ratschlag, den du denjenigen mit auf den Weg geben würdest, die jetzt noch, ich sag mal, relativ am Anfang ihrer Medienkarriere stehen, die aber sagen, ich möchte auch mal was mit Medien machen? Also wir haben ja hier quasi so ein bisschen auch so einen öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag und wollen natürlich den Einsteigern in unsere Branche auch noch ein bisschen unter die Arme greifen. Und da du schon mal da bist, dachten wir, das wäre doch eine gute Gelegenheit, dir auch noch mal so zwei, drei Tipps zu bekommen für die
Ecke Berufsberater, Pella.
Ecke Berufsberater, genau.
Das ist natürlich sofort mit dem Berufsberater, habe ich jetzt natürlich den unsympathischsten Hut aufgesetzt bekommen, den man haben kann.
Nee, den hat Pella auf, keine Sorge.
Er sieht aber sehr schön aus.
Der Hut.
Der Hut, natürlich.
Ja, natürlich.
Über den ganzen Herrn Pella wage ich kein Urteil treffen zu wollen. Ich glaube, dass man machen sollte, das habe ich jetzt schon sozusagen kontinuierlich immer wieder betont, und das Tolle ist, die beste Bewerbung, die man abgeben kann, wenn man sich irgendwo bewirbt, ist ein eigenes Blog, eine eigene funktionierende Facebook-Seite, Instagram, Feed, Pinterest-Board, Podcast. Das Tolle und gleichzeitig auch das Anstrengende an diesem Internet ist ja, dass alle jetzt plötzlich alles können, zumindest theoretisch. Und das kann man einfach alles im Internet zeigen. Und wenn ich Leute sehe, die sich bewerben, dann gucke ich tatsächlich, was machen die so? Und nicht, weil ich rausfinden will, gibt es von dem kompromittierende Facebook-Fotos, sondern okay, wofür interessiert er sich? Ist der in der Lage, sich sozusagen kontinuierlich für was zu begeistern? Bloggt der? Warum bloggt der eigentlich nicht? Ist der auf Twitter? Welche Dienste benutzt der? Und da kann man ganz viel ausprobieren. Und selbst wenn jemand einen mittelmäßigen Blog-Eintrag schreibt, finde ich es interessanter, als wenn er gar nichts macht im Digitalen. Denn wer was mit Medien machen will, der hat die Möglichkeiten doch vor der Tür liegen. Also das Internet ist was mit Medien durch und durch. Und da sich auszuprobieren, ist der allerwichtigste Ratschlag. Und natürlich sich dabei Vorbilder zu suchen. Also was ich gerade gesagt habe, wer schreiben lernen will, sollte lesen. Sozusagen gucken, was machen andere, aus deren Fehlern vielleicht auch ganz frech lernen und sie nicht auch noch machen und selber Fehler machen.
Und einer, der ja auch gerade ganz viel lernt und rumexperimentiert, ist Präsident Barack Obama aus den USA. Der
Tolle Überleitung.
Hat gerade mal versucht, BuzzFeed ein Interview zu geben, was in einigen Hinsichten interessant ist. Und er reist jetzt auch sogar morgen in Silicon Valley. Und eigentlich gilt das Silicon Valley eher als unpolitisch. Und wie da jetzt sozusagen der politische Wind weht, das klären wir gleich. Denn wir schalten gleich wie jede Woche zu Britta Wedeling, der Handelsblatt-Korrespondentin im Silicon Valley, die uns ihr mediales Tagebuch dann öffnet. Das dann gleich hier bei Was mit Medien.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien.
Herr Pähler.
Ja, Daniel. Was denn?
Fühlst du dich auch schon jetzt ganz innovativ angetrieben von unserem Gast Dirk von Gehlen?
Ja, ich überlege, ich finde es sehr faszinierend, oder diese Frage schon, wie schafft man es eigentlich, diese Frage, wie finde ich das auszuschalten, also wenn man etwas zum ersten Mal sieht oder von etwas hört. Also das ist ja schon so ein Reflex, da, wo man,
müssen wir,
man neigt.
Müssen wir innovativer sein hier in unserer kleinen Familienshow? Herr Pähler,
da weiß ich jedenfalls nicht, wie ich das finde.
Ja,
das kann ich schon mal sagen.
Ja, ich weiß es auch nicht, aber wir können ja mal, wir machen einfach jetzt mal wieder das Fenster auf und lassen einen Hauch Silicon Valley rein, denn Britta Wedeling lässt uns wieder in ihr Korrespondententagebuch blicken. Wir haben schon gerade gehört, morgen kommt Mr. President.
Also. Ja, es ist ganz großartig, alle sind schon aufgeregt. Ich bin ja eigentlich jeden Donnerstagabend in Stanford bei meiner neuen Stanford-Class. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich da in die Stanford-University reinzumogeln. Heute wird es sehr kompliziert, weil heute ist das ganze Gelände schon abgesperrt. Alle warten auf Barack Obama, der morgen seine Rede zur Lage des Cyberraums halten wird.
Ah, da geht es also um Hackerangriffe und wie man sich davor schützen kann wahrscheinlich.
Genau, wie wir ja alle wissen, wurde Sony wieder mal, muss man sagen, zum Opfer von Internetaktivisten. Wer es genau war, aus welcher Gegend das kommt, weiß man im Internet ja immer nicht so ganz genau. Die US-Regierung behauptet, die Angreifer seien aus Nordkorea gekommen. Hintergrund soll der Film The Interview sein, in dem es darum geht, die nordkoreanische Regierung so etwas auf die Schippe zu nehmen. Die US-Administration hat gestern bekannt gegeben, dass es eine neue Behörde geben wird, die sich speziell mit diesen Cyber-Dingen beschäftigen wird. Und alle erwarten jetzt, dass Barack Obama dazu morgen in Stanford dem Campus mitten im Silicon Valley auch etwas dazu zu sagen hat.
Wir reden ja heute Abend hier relativ lange schon intensiv mit Dirk van Geelen über Innovation. Wird man denn von Barack Obama außer einer neuen Behörde auch was Innovatives hören? Wahrscheinlich nicht.
Also es ist ja so, dass, sage ich mal, das Innovationstal Silicon Valley zumindest hält es sich ja immer so ein bisschen dafür und die Politik in Washington nicht nur räumlich sehr weit voneinander entfernt sind, sondern auch, was die Zusammenarbeit angeht, schaut man doch immer sehr skeptisch hier aus Silicon Valley auf das, was die US-Regierung so treibt. Tatsächlich geht es gerade darum, auch in Sachen Netzneutralität sich neu zu positionieren. Da haben ja gerade viele Unternehmen hier in Silicon Valley durchaus auch ökonomische Interessen. Und ich glaube, da geht man dem Ganzen eher mit Kritik entgegen, als dass man tatsächlich erwartet, dass von Obama da die großen Innovationen präsentiert werden.
Britta, wirst du dann auch persönlich dabei sein? Vermutlich nicht. Ich glaube, die haben nur so 20 Plätze wahrscheinlich.
Nein, ich bin tatsächlich persönlich dabei. Ja, ich bin persönlich dabei. Ich werde mich persönlich mit meinen ganzen Hackerfreunden dort in die erste Reihe setzen. Und ich kann euch ein Beweisfoto schicken.
Ein Selfie, ein Selfie mit Barack. Das erwarten wir und dann sind wir gespannt, was du dann berichten kannst, wie das dann so abläuft, wenn man als deutsche Korrespondentin den Präsidenten der USA trifft. Britta, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, tschüss.
Tschüss.
So, meine Güte, das war sehr schön und Herr Peller, die Zeit ist schon wieder
ja,
um.
Leider. Ich glaub, das ist schade. Ja. Das wäre ein Innovationsansatz länger.
Ja, wir sprengen einfach die Radiouhren und machen weiter und denken gar nicht drüber nach, was
die
nach
Stunde
uns passiert.
Stunde verlängert.
Draußen stehen aber schon hinter der Glasscheibe Menschen und gucken ganz, ich will nicht sagen böse, weil dann sind die böse Menschen. Sie gucken sehr böse, dass wir jetzt aufhören müssen. Aber
wegen der Nachrichten etwa? Ach komm.
Wir wollen sagen, ja, die sagen eh jede Stunde das Gleiche. So,
zumindest um diese Uhrzeit.
Dirk van Geelen, danke, dass du uns besucht hast.
Es war eine große Freude, vielen Dank.
Viel ganz Erfolg mit der SZ-Langstrecke. Die Links dazu, auch zum Crowdfunding-Projekt, findet ihr auf dradiowissen.de. Und am kommenden Donnerstag, 20 Uhr, sind wir dann mit einer frischen neuen Version von unserem kleinen Medienmagazin da. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.